Heute mit Matthias Lohmöller, dem Gründer vom Dogmaklang-Studio.
In letzter Konsequenz würde ich sagen, ist Geld nicht die treibende Kraft. Wir wollen halt gute Musik machen und schaffen uns eine Umgebung, in der das geht, nur darüber, dass wir auch Projekte haben, die natürlich auch Geld einbringen. Sonst könnte ich keine Bands machen, wo ich weiß, ich brauche mehr Zeit.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Matthias Lohmöller im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Matze ist Gründer vom Dogmaklang-Studio in Osnabrück und arbeitete für erfolgreiche Acts wie Mr. Hurley und die Pulveraffen, Fersengold, Niera oder Boys That's Fire. Und außerdem mischt und mastert er ja auch hier seit geraumer Zeit diesen Podcast. Wurde also mal höchste Zeit, ihn einzuladen endlich. Da ist er. Moin, Matze.
Ja, moin Alex. Schön, hier zu sein.
Cool, dass du da bist. Wir sind ja hier bei mir, also bei Redfield und nicht bei dir im Studio zum Aufnehmen.
Das finde ich auch gut. Ist ja sonst eher das Ding, dass ich, wenn ich was aufnehme, das dann natürlich bei mir mache, aber umso schöner, mal hier zu sein.
Ja. Genau. Vielleicht kannst du einmal so zum Einstieg, bevor wir quasi vorne bei dir anfangen, einmal kurz sagen, was machst du eigentlich so alles den ganzen Tag, beziehungsweise wie ist dein Studio aufgestellt? Größe, was tust du so?
Ja, also ich betreibe das Dogmaklang-Studio in Osnabrück und genau genommen sind es zwei Studios. Also wir haben quasi zwei Regieräume, zwei Aufnahmeräume. Wir machen halt in erster Linie Bandproduktionen, aber auch klassische Dienstleistungen, also sprich von der Sprachaufnahme über einen Podcast, zwischendurch auch mal viel öffentlich-rechtlich, Sprachaufnahme, ja, hier und da mal Werbung, ja, eigentlich so, was so passiert, auch mal eine Choraufnahme und so, aber was wir am liebsten machen, sind halt schon Bandaufnahmen, ja, und Produktion halt, was unser Schwerpunkt ist.
Okay, das heißt im Großen und Ganzen, aber du kannst auch schon so nahezu alles aus einer Hand anbieten, ne?
Genau, ja, wir machen das mittlerweile auch echt lange, wir sind seit ungefähr 25 Jahren dabei und so von der Ausstattung sind wir halt echt gut dabei und ne, also ja, im Prinzip ja. Ist alles, was irgendwie mit Musikproduktion und Sprachproduktion zu tun hat, machen wir bei uns.
Ja, okay. Ja. Wir kennen es ja auch jetzt nicht 25 Jahre, aber ziemlich genau, glaube ich, 22 Jahre oder 21 Jahre.
Echt, so lange
kannst du dich schon kannst du dich übrigens daran erinnern, wie wir uns das erste Mal begegnet sind?
Du warst mal mit irgendeinem Projekt bei mir zum...
Nee, war noch besser.
Noch besser?
Noch besser. Erzähl ich mal kurz, weil ich fand diese Geschichte, das ist mir tatsächlich sehr prägend im Auge geblieben. Wir haben hier in jungen Jahren immer wieder auch Konzerte veranstaltet, unter anderem im Abseits. So heißt die Kneipe. Und da gab es ein Konzert, Rock in der Region. Und ich weiß noch, also ich habe auch wirklich herausgefunden, jetzt nochmal, wann es war. Es war 2000, das heißt, wir waren so Anfang, also 20. Kannten natürlich noch nicht viel von der Welt. Und es war natürlich schon vorher klar, wer natürlich spielt. Man hatte sich informiert und entsprechend ausgewählt. Und auf einmal stapften, ich glaube, drei waren das damals noch, drei Punker rein, so schwarze Klamotten, ich glaube, Springerstiefel oder wie auch immer so. Und wir dachten so, hui, was kommt denn da jetzt? Alle ganz nett, du natürlich auch mit dabei. Und dann habt ihr da einen abgeledert, wo wir als junge Menschen vom Land staunten und dachten, was ist das denn?
Ja, ich kann mich dran erinnern. Es war irgendwie an diesem Contest. Ich weiß, dass wir da ziemlich Trümmer hinterlassen haben, aber war ein lustiger Abend.
Muss ich sagen, sehr prägend. Also das, wie gesagt, kann ich mich immer noch dran erinnern. Ich habe leider keine Fotos auf dem Rechner gefunden. Ich habe immer Fotos auch dann gemacht.
Ach, wie geil. Wenn du mal welche findest, bin ich interessiert.
Eigentlich habe ich ganz viele so von der Zeit. Ja, ich gucke nochmal nach.
Hatten wir da noch Haare auf dem Kopf?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube... Ich weiß es nicht mehr. Aber das war, wie gesagt, bleibender Eindruck. Cool. Aber ich kann mich, ich nehme mal an, dass auch aus dieser Situation, ne, das war eine Punkband, die da gespielt hat, Morgentod hieß sie. Und ihr wart ja auch, glaube ich, so ganz gut in der Punk-Szene in Deutschland unterwegs. Das war eine deutschsprachige, dass so daraus das entstanden ist, das Thema Aufnehmen im Studio, ne?
Ja, genau. Ich habe die ganze Studiogeschichte fing im Prinzip damit an, dass wir Teile von unseren eigenen Aufnahmen halt dann irgendwann selber gemacht haben. Also bei mir selber war es so, ich habe halt in dieser Band Gitarre gespielt und auch gesungen. Und was halt immer ewig gedauert hat, waren Gitarrenaufnahmen in anderen Studios, weil ich nicht besonders gut war, aber das damals noch nicht wusste. Und das hat es halt immer unwahrscheinlich gestreckt. Und irgendwann gab es halt einfach Equipment. Ja, und perfektionistisch war ich zu der Zeit auch war deutlich mehr als
schlechte jetzt. Schlechte Kombi, ne?
Sehr, ja. Und muss man erstmal wissen, dass das so ist. Ne? Ja. Und dann auf jeden Fall haben wir dann viel selber gemacht und so. Und dann wurde das immer besser. Irgendwann kamen halt andere Bands mit, ja, hier hast du doch irgendwie Zeug und so, kannst du bei uns im Proberaum dich auch mal. Und dann ja erst in andere Proberäume gefahren, bei mir in der Wohnung, dann damals in der WG gemischt und so. Irgendwann gab es den ersten Proberaum mit einer kleinen Kabine abgetrennt, wo man auch eine Band aufnehmen konnte. Und ja, dann gab es so die ersten Bands, mit denen wir damals so unterwegs waren, die gesagt haben, ja komm, mach doch für uns auch mal. Ja, und dann
okay.
Wurde es mehr und mehr. Ne?
Ich war erstaunt, weil ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe es erstmal auch im Vorfeld rausgesucht. Wenn man das so hört, kommt man jetzt nicht unbedingt auf die Idee, sofern es stimmt, dass du an der Uni in Osnabrück unter anderem Musik studiert hast mit den Instrumenten Trompete und Klavier.
Ja, genau. Ich habe angefangen, Lehramt zu studieren, Musik und Deutsch, und habe dann nach dem Grundstudium gewechselt auf den Magisterstudiengang. Aber im Grundstudium tatsächlich Lehramt, Trompete, Klavier, Trompete Hauptfach. Also ich wusste, dass ich Musik studieren wollte und hatte Gitarre aber nie klassisch gelernt und bin dann mit Trompete wieder angefangen, um Musik studieren zu können.
Okay. Ja. Also eigentlich eine coole Kombi dann, ne?
Ja,
das Studium, schon, ja. Also dann auch in Kombination, wie gesagt, mit der gefährlichen Punkband?
Ja, genau, das ist halt so ein Eckpfeiler an Musik, die für mich wichtig war, aber es war halt auch immer Klassik dabei und dementsprechend, also es ist bis heute auch so, dass ich da irgendwie knietief drin stecke.
So witzig. Ja. Hast du quasi aus dieser Punkrock-Zeit, habt ihr auch einige Konzerte gespielt, hast du da quasi Kontakte, die das so auf Business-Seite so überdauert haben, die Zeit?
Ja, es gibt ein paar Läden, die ich auch mit anderen Bands dann irgendwie noch bespielt habe, aber es gibt auch noch ein paar Bands von früher, die dann auch zu mir ins Studio gekommen sind. Ich mache zum Beispiel immer noch Fahnenflucht.
Okay.
Mit denen haben wir damals so auch so in den späten 90ern irgendwie zusammen Konzerte gespielt. Damals waren Zaunpfahl auch mit dabei, für die habe ich früher irgendwie ein paar Platten produziert. Ich glaube, so die erste Band, die ich dann bei uns auch im Studio gemacht habe, waren damals Düsenjäger tatsächlich.
Ja, okay.
Das muss auch so um 2000 gewesen sein. Es gibt noch so ein paar Kontakte von früher und ein paar Leute, die mich noch von früher kennen, über die Band, aber das ist halt auch ewig her. Also die Morgentod mache ich jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann wir damit aufgehört haben, auch vor knapp 20 Jahren schon.
Ja, okay. Und wann war für dich so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ich mache da jetzt ein Business draus?
Es ist schwer zu sagen, wann genau der Punkt war. Also ich habe während des Studiums halt irgendwie angefangen, dieses Studio zu betreiben und immer mehr gemerkt, dass ich dann keine Zeit fürs Studium mehr habe und irgendwann gesagt, okay, komm, ich cancel das jetzt komplett. Das muss, glaube ich, so 2002 gewesen sein. Ich glaube, also das Gewerbe angemeldet habe ich 2001 schon. Und der Punkt wirklich zu sagen, Fulltime, eher so 2002.
Aber das würde ich jetzt so anhand der Historie, so wie ich sie kenne, auch mit diesem Umzug verbinden, ne? Du bist in ein großes Studio ja dann auch.
Ja, das war, also genau, ich habe 2001 habe ich den Schritt gemacht in das erste quasi wirkliche Studio. Also es waren dann so 20 Quadratmeter Räume und dann 2004 bin ich damals in die ehemalige Fear Factory gezogen, an die Bursche Straße in Osnabrück. Und das waren dann so insgesamt, ich glaube, so knapp 200 Quadratmeter. Das war dann so quasi das Studio V2 und ja, mittlerweile bin ich bei Studio V4 und ich hoffe auch endgültig angekommen.
Ja, wenn ich das gesehen habe, bist du ja so ungefähr alle 9 Jahre gewechselt, zumindest von der 2. Also das würde ich so ein bisschen...
Ja, so im Schnitt, ne?
Ja, genau. Aber das ist dieses Fear Factory Studio, das war ja auch, glaube ich, zur damaligen Zeit so mit einer der ersten Adressen, glaube ich so. Auch von den Räumlichkeiten.
Ja, genau. Das war damals das Studio, da waren die angefahrenen Schulkinder drin. Cliff Barnes und ich habe das dann von den jetzigen Betreibern der Mühle der Freundschaft, denen ich auch nach wie vor sehr dankbar für diese Gelegenheit bin, übernehmen können, die damals dann halt in die Mühle gezogen sind und ob da dann den nächsten Schritt wieder gemacht. Ne?
Das muss man natürlich sagen, also wie gesagt, ich fand das immer früher relativ opulenter, ne? Also ein großes Teil irgendwie und für mich irgendwie so, wow, das ist jetzt ein richtiges Studio. Was hat sich denn für dich verändert? So, du bist dann ja eigentlich in meiner Wahrnehmung so richtig zum Unternehmer geworden. Gleichzeitig hattest du ja wahrscheinlich auch, nehme ich an, einen unglaublichen Druck wahrscheinlich auch einfach so, dass dieses Studio auszufüllen.
Genau.
Also natürlich, dass da Leute kommen, aber auch quasi diesem gerecht zu werden, diesem Qualitätsanspruch sozusagen. War dann überhaupt noch Zeit, Unternehmer zu sein oder das überhaupt zu lernen?
Ja, das ist halt schwierig, ne? Also du sagst ja im Prinzip, wenn du arbeitest, kannst du nicht managen. Und wenn du nicht managst, kannst du nicht unternehmen. Und das war für mich halt auch immer wichtig zu sehen, wo stehe ich, um mit genügend Auszeiten zu realisieren, okay, von oben betrachtet, was genau tue ich da eigentlich und will ich das so tun, wie ich es tue? Und ich glaube, genau über diese Metaebenen habe ich jetzt schon einfach ein bisschen auch gelernt, meine Arbeit anders zu bewerten und einfach mehr von oben drauf zu schauen, was jetzt auch uns bei dem bei diesem letzten Schritt, also jetzt mit dieser letzten Immobilie, die wir jetzt vor 3 Jahren bezogen haben, auch nochmal zu schauen, wie planen wir die und wie wollen wir die eigentlich für die nächsten Jahre bewirtschaften? Hm. Also ich spreche da jetzt gerade im Plural, aber genau genommen mache ich es alleine. Also die Immobilie ja. mache ich mit meiner Frau zusammen ja. und im Studio habe ich noch einen guten und wertvollen Kollegen, den Tobi Schneider, der mir da hilft. Ja.
Hast du denn in all der Zeit irgendwie es auch geschafft, dich quasi unternehmerisch in gewisser Weise fortzubilden oder weiterzubilden oder war das immer so, ey, Studio und Musik, das ist jetzt das Wichtigste?
Ja, also so die klassische Fort- und Weiterbildung in dem Sinne nicht. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt irgendwie und natürlich schaut man auch so, wie kann man es auf andere Beine stellen. Also gerade so Sachen wie jetzt zum Beispiel auch innerhalb von Musikproduktionen Modelle zu finden, wie man sich jetzt irgendwie auch an die Bands anders bindet und andere Sachen anbietet, entwickelt man halt irgendwie. Und wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, ob wir mit dem Studio auch einen eigenen Verlag bzw. eine Edition gründen wollen. Das ist immer noch ein großes Thema, aber das bleibt jetzt gerade so ein bisschen auf der Strecke, weil gerade einfach zu viel zu tun ist. Das ist halt leider meistens das Problem, dass du dann doch immer irgendwie Jobs hast und zu wenig Zeit, um sowas voranzutreiben. Aber da gibt es schon Pläne irgendwie. Ne?
Also das Thema Verlag ist eigentlich auch immer ganz interessant, beziehungsweise für ein Studio stellt sich auch immer die Frage, was passiert denn überhaupt mit der Musik, die hier aufgenommen wird? Mhm. Also es kann ja dann auch durchaus sinnvoll sein, da einen Schnittpunkt sozusagen zu Labels, zu wer auch immer es dann veröffentlicht, darzustellen, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also da bin ich auch froh, dass es da mittlerweile Connections gibt, wo ich dann auch bei einzelnen Projekten das Gefühl habe, okay, ich kann es jetzt halt auch dir zum Beispiel oder, genau. oder auch anderen Leuten irgendwie, auch sind ja auch ein paar Leute, die bei dir schon im Podcast waren, ja. denen das irgendwie auf den Tisch legen, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist es irgendwie angebracht. Und ich versuche halt, das nicht inflationär zu tun, sondern ja. jetzt in unserem Falle zum Beispiel dir wirklich auch nur Sachen auf den Tisch zu legen, wo ich weiß, die machen hier für dich Sinn.
Ne? Ja. Ist das was Studios speziell, also immer mehr machen sollten?
Ja, ist schwer zu sagen. Also wir haben ja, wenn wir jetzt mal so wenn wir das Studio mal so betrachten, dass da Bands hinkommen, also nur genau das auf diese Komponente beschränken, haben wir ja im Prinzip zwei Eckpfosten an Jobs, die wir machen. Das ja. eine ist halt ein reines Engineering. Das heißt, die Band kommt, hat eine Idee und weiß, wie das alles werden soll, auch musikalisch gestaltet werden soll. Die kommt zu uns, wir nehmen das auf, sorgen dafür, dass es gut klingt und geben das ab. Das ist halt eine rein technische Geschichte, mehr oder weniger. Oder aber auf der anderen Seite die Musikproduktion, wo eine Band sagt, okay, wir haben eine Idee, was wir wollen und wir haben vielleicht Demos, Skizzen, vielleicht auch schon Songs und man geht gemeinsam ran und schaut, wie man das ausgestaltet. In dem Moment bin ich dann als Produzent quasi auch sowas wie ein Bandmitglied. Da gucke ich dann natürlich auch mehr, okay, wem gibt man es denn jetzt? Was wird denn draus? Und also Bands, die ich halt produziere, mit denen habe ich auch Jahre später noch zu tun, weil wir einfach unser gemeinsames Ding auch irgendwie dann voranbringen.
Ja. Also das klingt ja eigentlich fast danach, dass ein Studio so eine Art Artist Development Consulting Abteilung noch bräuchte.
Ja, klar. Also im Prinzip haben wir das ja, haben wir die Schnittstelle ja auch. Ne? Wenn ich bei einer Band das Gefühl habe, so die wir designen das jetzt musikalisch oder helfen halt mit, das irgendwo in eine vernünftige Form zu bringen und es fehlt aber im Drumherum, dann sehe ich halt zu, dass wir den richtigen Partner finden. Ja. Und wie gesagt, in einigen Fällen landet das ja auch durchaus mal hier.
Genau, dann, ne? genau. Ja. Das stimmt. Ich fand es mal ganz interessant, ich hatte natürlich im Vorfeld auch mal, was ich noch so zusätzlich über dich finde, auch so zu diesem Thema Wirtschaftlichkeit, Unternehmer sein oder halt auch dann in deinem Fall Musiker sein. Hast du mal gesagt, dass du dir wünschst für das Studio eigentlich eine wirtschaftlichere Unabhängigkeit, um dich halt auf Musik und Kunst zu fokussieren? Das fand ich eigentlich total spannend, weil man eigentlich denkt, na gut, die Leute, die da im Studio sitzen, das sind ja auch vor allen Dingen Unternehmer. Mhm. In dem Fall fand ich es total interessant, dass du das noch so stark in den Vordergrund hebst.
Ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich meine, natürlich muss ein Studio wirtschaftlich sein und muss funktionieren, weil ich will halt auch einfach auf dem Standard produzieren, den ich da habe. Und das geht halt nur, wenn ich einfach auch Equipment kaufen kann, Räume akustisch optimieren kann und auch einfach Räume habe. Aber in letzter Konsequenz würde ich sagen, ist Geld nicht die treibende Kraft. So, das ist Wir wollen halt gute Musik machen und schaffen uns eine Umgebung, in der das geht, nur darüber, dass wir auch Projekte haben, die natürlich auch Geld einbringen. Sonst könnte ich keine Bands machen, wo ich weiß, ich brauche da mehr Zeit. Dadurch, dass wir das Studio jetzt so, so entwickelt haben, wie wir es entwickelt haben, wäre halt auch einfach das Problem, ich sag mal, junge Bands, die jetzt irgendwie kein Budget haben, können sich sonst einfach da keine lange Produktion leisten. Und dementsprechend kann ich da als Produzent irgendwo auch einen Deal machen, den ich als reiner Dienstleister so nicht machen könnte. Mhm. Und nur so habe ich die Chance, auch gute Produktionen mit Bands zu machen, die halt weniger Budget haben. Mhm.
Okay. Du hast jetzt gerade von Equipment gesprochen, das ist auch eine Frage, gut, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber die ich gerne mal auch so an dich weiterreiche. Wie wichtig ist denn überhaupt so Technik, der technische Aspekt bei so einer Produktion in deinem Fall?
Er ist zweitrangig, aber er ist auch wichtig. Ne? Letzten Endes, wenn du es mit dem Kochen vergleichst irgendwo, würde ich sagen, klar, gutes Rezept ist alles, aber wenn deine Zutaten scheiße sind, dann wenn du nur billig einkaufen kannst, hast du schlechtere Karten. Ne? Und im Studio würde ich sagen, ist es ein bisschen vergleichbar. Also mit gutem Equipment geht's leichter von der Hand. Es bleibt einfach mehr Substanz über. Du musst weniger dran schrauben. Du kannst halt mehr von dem bewahren, was du einfach aufnimmst. Und ich krieg's halt immer wieder mit, wenn ich Produktionen zum Beispiel nur zum Mischen bekomme, die mit einfach Proberaum-Equipment aufgenommen sind oder in Low-Budget-Studios. Du kommst einfach nicht dahin im Endergebnis. Und wenn, dann brauchst du sehr, sehr viel mehr Zeit. Und letzten Endes ist es nie so richtig zufriedenstellend. Das ist immer irgendwie maximal okay. Und maximal okay finde ich jetzt kein gutes Ziel. Das reicht mir nicht.
Ja. Du machst das jetzt auch schon länger. Du hast ein paar Umzüge mitgemacht. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal weiter zu. Wie sehr ist denn ein Studio wie deins oder anders gefragt, den Stand an Technik, den man so haben kann, ist der irgendwann erreicht oder muss man tatsächlich immer wieder neu investieren, immer wieder die neuesten Sachen haben? Oder ist das wirklich so, dass man sagt, nee, also das reicht jetzt so erstmal, alles cool.
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, du brauchst einen soliden Grundstand irgendwie. Dann hängt es ein bisschen davon ab, was du machst. Ne? Also wenn du jetzt, ich sag mal, ein Hip-Hop-Studio bist, dann wirst du wahrscheinlich mit 2, 3 coolen Mikros und 2, 3 guten Vorverstärkern auskommen und irgendwie einen guten Computer und irgendwie einen Haufen Plugins haben. Wenn du aber als Beispiel auch einfach eine Band live mitnehmen willst, so dann brauchst du einfach genügend Kanäle, vernünftige Mikros, vernünftige Vorverstärker vor allem, ganz wichtig. Und da kannst du halt immer noch optimieren. Und klar, die Ohren werden feiner und irgendwann geht es auch darum, einfach spezieller zu werden und Sachen zu finden, die genau das tun, was man will. Weil letzten Endes, wenn wir von mehr oder weniger doch fast immer Rockmusik im weiteren Sinne sprechen, dann haben wir einfach auch Klangideale. Und die kriegen wir halt auch nur hin, also wenn wir als Beispiel jetzt eine Band aus den 80ern oder 90ern haben und wir wollen diesen Sound irgendwie, dann kriegen wir das am besten hin, indem wir Equipment aus dieser Zeit benutzen. Mhm. Und wenn wir Sachen haben, die sich daran anlehnen, hilft das schon mal. Ne? Und das Originalzeug ist es häufig. Also so die Game Changer im Studio, wo ich immer das Gefühl hatte, da ist jetzt wirklich nochmal was passiert, waren fast immer Vorverstärker, die wirklich irgendwie Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurden. Ne? Und die sind einfach klassisch. Ne?
Das ist irre. Ja gut, da, gefühlt, also von außen, wenn man das von außen betrachtet, sieht man nur jede Menge Geräte, die alle blinken. Und man hat immer das Gefühl, so eigentlich müsste der sich ja jeden Monat das Neueste vom Neuen gerade irgendwie kaufen, damit es besser wird. Aber wenn ich das richtig verstehe, muss das nicht zwingend so sein. Ne?
Genau, häufig sind die Geräte, die nicht so hell blinken, das teure Zeug.
Verstehe. Wenn du mal so zurückblickst, was war so die erste Produktion, vielleicht auch größere Produktion, wo du gemerkt hast, so wow, das ist in gewisser Weise erfolgreich für die Band, für die Künstler, aber auch für dich. Also was hat dir dann geholfen, nochmal so einen Push zu kriegen?
Oh, gute Frage. Das kann ich gar nicht so sagen. Das war eigentlich immer stetig. Für mich waren das nie, ich konnte es nie wirklich daran festmachen, wie erfolgreich letzten Endes eine Band war oder wie jetzt auch eine Chartplatzierung war oder so. Es waren auch immer Bands dabei, die im Prinzip auch nicht wirklich Reichweite hatten, wo ich das Gefühl hatte, da konnte ich mich am besten einbringen. Das ist ganz subjektiv. Es gibt irgendwie durchaus irgendwie auch chartrelevante Sachen, wo ich vielleicht ästhetisch nicht so reingepasst habe oder so. Aber dafür Bands, wo ich weiß, hört keine Sau, aber wir hatten eine richtig gute Zeit und wir haben trotzdem für das, was wir da hatten, eine unfassbar gute Platte gemacht. Deswegen ist es gerade ganz schwer zu sagen, so eine Einschätzung.
Es zielt halt so ein bisschen auch darauf hin, ne? Also beim Redfield-Podcast versuchen wir auch so ein bisschen die unternehmerische Seite oder die wirtschaftliche Seite zu betrachten. Das wäre jetzt so die nächste Frage. Ich kann mir vorstellen, oder ich habe es nie so wahrgenommen, dass du groß Werbung machst fürs Studio. Ne? Also die Frage ist immer, wie kommen denn die Leute zu dir?
Ich glaube, dass das ziemlich direkt mit dem Servicebegriff zu tun hat, den wir im Studio haben. Also vielleicht ist es, hat es auch damit zu tun, mit dem, was ich vorhin sagte, dass das Geld nicht unbedingt die treibende Kraft ist. In dem Moment, wo ich weiß, ich will auch einen Kunden glücklich machen, kommt er im Normalfall auch wieder. Also wir haben eine relativ starke Bindung an unsere Kunden und die meisten kommen tatsächlich einfach auch wieder und bringen andere Leute mit. Und wenn ich mir meinen Kalender anschaue, dann weiß ich auch, dass das Modell auf jeden Fall so funktioniert. Und mir ist es halt auch wichtiger, ich habe jemanden, bei dem ich weiß, der hat ein gutes Gefühl damit, auch wenn ich jetzt in letzter Konsequenz noch eine Stunde extra irgendwas gemacht habe, was auf keiner Rechnung auftaucht, dann habe ich auch ein gutes Gefühl damit, zum einen dem Kunden auch das gegeben zu haben, wonach er gesucht hat, und aber auch die Platte besser gemacht zu haben.
Aber achtest du denn nicht vielleicht trotzdem bei der Auswahl der Bands, die kommen, so ein bisschen darauf, wer ist es, oder versuch's mal auch hier und da eine Band für dich zu gewinnen, einfach damit man am Ende sagen kann, ja, die habe ich auch gemacht, das ist gute Werbung in dem Sinne, oder dass dann halt auch Bands sagen, ey, ich bin zu dir gekommen, weil genau den Sound suche ich?
Ja klar, auf jeden Fall. Ne? Also das sind halt eine Menge Faktoren, die da irgendwie zählen. Wenn ich eine Anfrage fürs Studio bekomme, dann kann ich mir halt genau überlegen, wofür ist es letzten Endes. Also es kann aber vielfältig sein. Klar, es kann die Kohle sein, es kann aber auch einfach eine gute Zeit sein oder es kann eine Referenz sein. Und wenn irgendwas von diesen Sachen gegeben ist, ist es für mich interessant.
Okay. Du bist aber trotzdem, wir haben das ja jetzt auch schon gehört, auch quasi von dem Studium, von dem Musikerdasein, sehr breit aufgestellt. Ne? Das fand ich nochmal auch so jetzt in der Übersicht ganz interessant. Im Grunde genommen ist das so, wenn man jetzt mal so von extrem Metal, Hardcore bis hin zu, ja, wir haben es eben gesprochen, so Folk, plattdeutschem Folk irgendwie. Ja. Ist das für dich weiterhin so erstrebenswert, so eine Bandbreite abzudecken, weil man dann ja zum Teil dann vielleicht auch wieder für manche gar nicht mehr so greifbar wird?
Ja, finde ich gar nicht problematisch. Also wir machen halt irgendwie, wie du sagst, halt relativ viel. Wie gesagt, ich habe irgendwie jetzt im Metalcore, im Black Metal irgendwie Sachen dabei gehabt. Irgendwie, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Near Era waren dabei. Ich mache für Antids ganz viel Remaster und da sind dann auch irgendwie Boisset's Fire, Stick to Your Guns. Wir haben jetzt die Platte für Lionheart gemacht und so. Aber auf der anderen Seite halt auch Folk oder auch mal ein Chor oder auch mal eine Big Band oder so. Ich finde das tatsächlich ganz cool. In der Produktion, finde ich, hilft das auch weiter, wenn es musikalisch auch eine Allgemeingültigkeit hat. Ich glaube, ich kann irgendwie, ich sag mal, in einer klassischen Ausbildung sowohl in einer Folkband helfen, auch mal hier mit einem Streichersatz oder sonst wo, als auch mit, keine Ahnung, Harmoniegesängen in einer Metalband. So, ne? Also ich glaube, das muss sich alles gar nicht so weit ausschließen. Ich find's tatsächlich immer eher schade, wenn ich Platten höre aus Studios, wo ich genau weiß, die können nur diesen Sound, die können nur diese Sparte. Und dann gibt's eine dieser Platten, die klingt wie die anderen Platten auch, die daherkommen. Das versuche ich zu vermeiden. Klar, ganz frei machen kann man sich da nie von, aber das ist halt für mich das Reizvolle auch, dann auch verbindende Elemente reinzubringen.
Ne? Okay. Ja, für manche ist es ja sogar ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, ne? Dass sie eben genau das bedienen, was einmal funktioniert hat.
Sozusagen. Klar, ja. Mag durchaus sein, aber es hat für mich nicht unbedingt den Reiz.
Naja, verstehe ich total. Ja. Okay, was gibt dir denn so die Gewissheit, dass du sagst, ey, diese Range, das schaffe ich, das kann ich machen?
Letzten Endes weiß ich, der Kalender ist voll und mir geht's gut damit. Und die Kunden kommen wieder. Ich habe, die Frage ist, ob ich wirklich eine Gewissheit habe, dass das auf immer und ewig so funktioniert.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern erstmal so, dass du das eigentlich so schaffst. Ne? So, wie du gerade sagst, da kommt dann auf einmal ein Chor und so und irgendwie sagst du, ja gut, kriege ich auch hin. Aber die Hardcore-Kapelle kriege ich auch hin.
Ja, schwer zu sagen. Gute Frage, weiß ich gar nicht. Also wenn es am gleichen Tag passiert, ist es manchmal wirklich tricky. Aber,
das glaube ich.
Ja. Wenn du tagsüber Chor, abends Black Metal hast, dann musst du schon mal zwischendurch ein bisschen, musst du irgendwie die Ohren mal mit was anderem freipusten. Aber, ja.
Okay. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach wichtig, dass man sich dann doch auch ab und zu eine Auszeit nimmt, ne? Eben, um das so gut trennen zu können. Ne?
Ja.
Eine Sache, die du jetzt kurz angerissen hast und die habe ich definitiv ja noch auf meinem Zettel stehen und die frage ich auch jedem, den ich hier Podcast habe und der mit Studio zu tun hat, das ist nämlich die große Frage, die betrifft ja viele unterschiedliche Bereiche. Es wird ja quasi in Zukunft, es wird ja immer einfacher, gute Sachen selber zu machen. Ne? Ja. Im Studiobereich, im Fotobereich kennen wir die Problematik, auch im Videobereich. So. Was gibt dir denn so, oder was glaubst du, wo geht da so die Reise hin für dich? Ne? Also im Grunde genommen, das Studio ist gut ausgebucht. Benedikt Hein, den hatte ich auch schon im Podcast mit, der hat das so ein bisschen, sein Geschäftsmodell auch so ein bisschen angepasst, dass er gesagt, na gut, die Leute wollen das ja, die brauchen das, die haben finanziellen Hintergrund. Ich bereite das denen quasi so informell vor, dass ich dann einfach den Rest machen kann, nämlich das, was die dann eben nicht können. Aber wie gehst du mit dieser Situation um?
Also ich habe auf jeden Fall einen anderen Ansatz. Also ich versuche halt, das auch als Chance zu betrachten. In dem Moment, wo ich weiß, eine Band kann jetzt irgendwie viel selber machen, dann weiß ich halt zum Beispiel, wir können auch Sachen, die woanders gehen, auslagern, um uns dann mehr Zeit und Aufwand für die Sachen zu nehmen, die bei uns besser aufgehoben sind. Also ich weiß, wenn ich als Beispiel eine Band habe, die musikalisch weiß, was sie wollen, eigentlich keinen Produzenten brauchen, dann empfehle ich ihnen auf jeden Fall, für die Drums zu uns zu kommen. Und das können wir dann auch vernünftig machen und mit vollem Besteck, wenn ich weiß, wir sparen das Geld, weil sie Gitarren und Bässe zum Beispiel selber können. Dann kommen sie für Gesänge vielleicht nochmal wieder und für Mix. Mhm. Und wir müssen nicht alles bei mir machen und dann in allem so ein bisschen runterschrauben. Dadurch, dass wir uns selber zunehmend ja auch mehr als Musikproduktion, als wirklich als Dienstleister begreifen, finde ich, haben wir da auch den Punkt, wo wir was leisten können, was die Band selber nicht können, nämlich diesen Blick von außen haben auf die Sachen. Das heißt, für mich ist der wichtigste Moment in der Musikproduktion nicht das Recording, sondern der wichtigste Punkt ist die Vorproduktion, wo wir mit der Band die Arrangements klären und die Musik auf links krempeln. Und wenn du das gemacht hast, kannst du die Band damit auch alleine aufnehmen lassen. Schwierig wird's, wenn eine Band das nicht tut und man eine Band quasi nur mit technischem Know-how alleine in einen Proberaum lässt, weil das, was sie dann aufnehmen, ist später häufig unmischbar, weil eben der produktionstechnische Blick fehlt, das Arrangement fehlt, weil einfach der Abstand fehlt.
Okay, vielleicht können wir einmal den Begriff, weil der auch immer wieder so durch den Raum fliegt, kurz einmal erklären. Vorproduktion, im Prinzip ist das ja, dass man das, was man irgendwann im Studio macht, einfach mal vorab schon mal, also nochmal macht sozusagen. Also vorab.
Ja, genau. Ja, ja. Das heißt, der Begriff kann irgendwo anfangen von den ersten Skizzen oder Demos bis zu dem Punkt, wo du weißt, okay, wir haben jetzt alles gesammelt, was wir später aufnehmen wollen. Und dann hast du am Ende der Vorproduktion hast du was mit unter Umständen noch mit ganz viel Fantasie später mal die fertige Platte gibt. Du hast viele Sachen skizziert. Manchmal hast du auch schon Sachen dabei, die du später in die Produktion übernehmen kannst. Ich sag mal, wenn du irgendwelche Programmings, Synthesizer, was weiß ich was hast, ne, die du dir ergänzt hast, die kannst du später manchmal stehen lassen. Und du hast aber dann schon mal alles geklärt. Das heißt, du stehst dann nicht irgendwann, nachdem du die Drums aufgenommen hast und keine Ahnung, gerade Gitarren aufnimmst dabei, wo du denkst, oh, vielleicht ist der Song doch zu langsam. So, das passiert dir dann nicht mehr. Okay, du hast das einmal geklärt. Die Band kann idealerweise, gerade wenn du diese Prozesse von der Produktion trennst, die Band kann nach der Vorproduktion damit in den Proberaum gehen, das proben und dann auch wirklich mit einer ganz, ganz anderen Intensität einspielen. Mhm. Und dann das Feedback, was ich kriege von Bands, die das noch nicht gemacht haben, ist halt auch, dass das der wichtigste Moment ist, weil sie sich dann letzten Endes bei den finalen Recordings halt viel, viel wohler und sicherer fühlen, weil die ansonsten ganz viel noch im Studio entsteht, was dann hier schon geklärt ist. Die Kreativfragen sind durch und letzten Endes kannst du das dann mit einer Band auch relativ stumpf abarbeiten. Ne? Also bei der Vorproduktion brauchst du halt dann doch die ganze Band und nachher kannst du halt wirklich sagen, okay, wir haben entschieden, was wir aufnehmen wollen. Dann kommt am ersten Tag der Drummer und spielt es ein. Also in dem Fall, wo eine Band das nacheinander macht. Mhm. Wenn es live eingespielt werden soll, natürlich nicht.
Es hören ja auch viele Leute zu, die Musik machen. Was ist der größte Fehler, den Bands machen können, wenn sie ins Studio gehen?
Oh, gute Frage.
Was nervt dich immer oder was stört dich immer am meisten?
Unvorbereitet sein. Instrumente nicht fit haben. Also ich kann nicht verstehen, wie man ins Studio und dann noch vielleicht in ein teures geht und die Gitarren sind nicht beseitet, frisch beseitet, nicht bunt rein unter Umständen. Auch da irgendwie Sachen nicht geklärt letzten Endes. Ne? Wenn Sachen nicht vorbereitet sind, ist der nächst schlimmere Step, dass die Sachen nicht geübt sind. Wenn ich im Vorfeld schon weiß, was ich irgendwo spielen will, dann kann ich es im Vorfeld üben und muss mir nicht im Studio die Zeit nehmen und vor allen Dingen auch den Mitmusikern die Zeit klauen, da jetzt irgendwie 100 Takes machen zu müssen und das im Studio zu üben. Also ich glaube, Vorbereitung ist tatsächlich das Ding, den Plan haben. Ja.
Und wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, wenn man jetzt als Band oder vielleicht auch als Label, das eine Band betreut, sich zum Beispiel für ein Studio, aber auch für einen Produzenten oder Produzentin entscheiden muss. Worauf sollte man da achten? Es ist ja nicht so, dass man sagt, immer alle zu dem. Also das funktioniert ja nur auch nicht. Also worauf sollte man selber achten?
Ich glaube, letzten Endes ist es Handschrift. Ne? Also die ästhetische Vorstellung muss passen. Das heißt, du brauchst als Band, und von der Seite sollte man es, glaube ich, immer betrachten, brauchst du einen Produzenten, der deine Musik versteht, der deine Ausdrucksform versteht, der dem du begreiflich machen kannst, was du willst, und der dir hilft, das zu erreichen. Das ist so die Wunschvorstellung. Mhm. Ne? Dass es nachher gut klingt, setzen wir erstmal alle voraus. Das ist heute kein Problem irgendwie. Ne?
Okay. Muss ein Produzent auch ein guter Musiker sein?
Nicht unbedingt, aber es hilft gewaltig.
Okay. Okay. Hast du in dem, was du machst, vielleicht entweder mit Studio, aber auch mit deiner Tätigkeit, hast du Vorbilder?
Ja, es gibt halt eine Menge Platten, die ich gut finde, aber wirklich aus produktionstechnischer Sicht versuche ich das gar nicht so an anderen Leuten festzumachen, an einem anderen Stil. Also ich versuche mich da selber zu finden. Ich finde immer wieder Elemente, wo ich denke, okay, so will ich das auch machen, die ich halt bewundere. Ich habe zwei Platten mit einem Co-Produzenten aufgenommen, wo ich unfassbar viel gelernt habe. Das war Fabio Trentini, der bei mir für zwei Platten mit dabei war. Das war für eine eigene Band von mir damals bei Therapiezentrum. Und von Fabio habe ich ganz, ganz viel gelernt, weil er irgendwie ganz viele einfach viele Sachen gemacht hat und es geschafft hat, so sein eigenes Ego auch rauszunehmen. So, das war für mich ein großes Vorbild, in solchen Momenten das genau so zu betrachten, was mir schwerer fällt, aber ich auch besser gelernt habe so über die Jahre. Dann, wie gesagt, es gibt da so ein paar Platten und Dokus, wo ich irgendwie was gesehen habe. Also, wo man es immer wieder gut findet, wo ich das eine oder das andere gut finde, aber im Prinzip, glaube ich, versuche ich so meinen Weg zu finden.
Okay, ja. Ich finde ja diese Rolle des Produzenten auch mit am interessantesten, sagst du jetzt ja auch immer wieder, man geht davon aus, am Ende, wenn es aufgenommen wird, wir gehen jetzt alle davon aus, dass jeder weiß, was zu tun ist und dass es gut klingt. Ne? Aber ich glaube auch, das sehen wir ja auch bei der Zusammenarbeit mit unseren Bands, dass gerade die Rolle des Produzenten total wegweisend ist, weil sie so viel verändern kann. Mhm. Vielleicht kannst du da ja nochmal so ein bisschen mehr erklären, wie man da so rangeht. Also aus deiner Sicht, wenn ich jetzt ankomme mit Musik, also wie würdest du dann mit mir als Künstler umgehen?
Okay, also ich versuche erstmal abzuchecken, wo sich der Künstler selber sieht damit, wo er damit hin möchte. Natürlich checke ich auch, was ich darin sehe und was ich glaube, was es sein könnte. Und man sucht da halt einen Dialog und versucht sich halt auf was zu einigen, wo es passt. Das weitere Vorgehen ist wahrscheinlich, dass man sich dann auch einfach andere Produktionen anhört, ein bisschen überlegt, okay, für wen soll das nachher sein? Wer wird das hören? Auf wie viel Budget gibt es natürlich? Wie viel Zeit kann man sich dafür nehmen? Was kann die Band leisten? Soll es irgendwie, soll es produziert klingen oder soll es nicht so produziert klingen? Also es gibt halt irgendwie Bands, die müssen einfach so klingen, wie sie irgendwie auch live spielen. Und denen muss man das auch irgendwie anhören. Und es gibt Bands, wo es halt auch einfach nach mehr klingen soll irgendwie. Ne? Letzten Endes ist es auch jedes Mal ein anderer Step. Also jeder, der durch die Studiotür kommt, kriegt halt auch eine andere Behandlung, weil man irgendwie auf andere Sachen eingeht. Das kennst du hier wahrscheinlich ganz genauso irgendwie. Ne? Da Klar. ist so ein Schema irgendwie schwerer, als man meint, glaube ich.
Wie stark würdest du denn oder wie stark greifst du denn zum Beispiel in so ein Songwriting ein?
Hängt davon ab. Wenn es gefragt ist und ich Bedarf sehe, auch sehr massiv. Also auch wenn Bedarf ist und es gefragt ist, auch sehr extrem sogar. Und ich schreibe auch selber mit, wenn es gefragt ist.
Okay. Also da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was du sagst, im Grunde genommen, wir können alles so mehr oder weniger anbieten, was benötigt wird.
Oder? Genau.
Ja. Okay. Jetzt versuche ich schon die ganze Zeit überlegen, gibt es so irgendwelche kuriosen Anekdoten, die du noch erzählen kannst von Bands, wenn die dann wirklich bei dir im Studio aufpoppen?
Kuriose Anekdoten?
Oder sind die alle ganz harmlos?
Die sind alle ganz harmlos. Und was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.
Was vielleicht nicht so harmlos ist, auch da wieder von außen betrachtet, Studio stellt man sich ja mal so als großen, dunklen Raum vor. Wahrscheinlich, weil man das verbindet damit, dass man immer nachts arbeitet. Mhm. Was macht denn das Studio-Dasein mit dir? Man muss ja jetzt nicht nur betrachten, ne, Unternehmen, Musik, aber es geht ja auch so ein bisschen um diese persönliche Komponente. Wie schaffst du es denn, quasi diesen Lifestyle, den die Bands dann vielleicht ja auch an den Tag legen, sofern sie das tun, das musst du mir gleich erzählen, mitzuschwimmen oder vielleicht auch so ein bisschen auf gesunde Art und Weise entgegenzuwirken?
Also ich glaube, letzten Endes ist, wenn wir uns so sämtliche Rock'n'Roll-Klischees vorstellen, ist da häufig mehr Schein und Schein als Sein dabei. Und ich habe tatsächlich den Großteil meiner Arbeit tagsüber. Also ich versuche montagmorgens zu starten und versuche freitagabends damit durch zu sein. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber generell habe ich Kernarbeitszeiten, die tagsüber sind, mit relativ geregelten Pausen und einem relativ strukturierten Tag, den wir auch brauchen. Und diese Nachtschichten und exzessive Sessions führen meistens nicht so weit, wie man meint. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo das sein muss, und wir haben da irgendwie auch eine gemeinsame Band, wo es da vielleicht doch die eine oder andere lustige Anekdote gab, von dem, wo wir morgens dann doch wieder alles löschen mussten. Aber ja, im Prinzip versuche ich das schon auch zu Tageslichtzeiten da zu machen, wo man einfach konzentriert ist.
Ja.
Ganz klar.
Okay. Eine Sache, die ich gerne fragen würde, die betrifft jetzt vielleicht gar nicht so viel Leute, die hier zuhören, aber ich finde es einfach spannend, weil du ja auch mit den Einblick hast. Das ist ein bisschen regionaler bezogen. Du machst das jetzt schon sehr lange hier in der Region, Osnabrück und drumherum liegend. Wie ist so dein Blick auf diese Kreativ- oder auf diese Musikszene hier? Bleibt die kreativ? Wird die kreativer? Ist es schwieriger geworden?
Ich glaube, es hat sich halt verändert. Ich glaube, das hat, glaube ich, weniger mit der Region zu tun als vielleicht auch mit einem Generationswechsel einfach. Ne? Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, Musik zu machen, frühe 90er, war dieses Ding, in Bands zu spielen, einfach noch was anderes als heute. Ich glaube, heute ist Musik machen dann eher von der Tendenz, was computergestützt ist, was auch alleine zu Hause passiert. Und auch das muss nicht schlecht sein, aber es hat eben häufig nicht diese soziale Komponente, die eine Band hat irgendwie. Und dadurch kriegen wir halt auch eine andere Bandlandschaft mit. Also wenn ich jetzt an früher zurückdenke, hat jeder in irgendeiner Band gespielt. Und heute ist dieses Phänomen so ein bisschen ausgestorben.
Obwohl die Musikschulen, glaube ich, voll sind.
Die Musikschulen sind wieder voll, das fängt auch wieder ein bisschen an. Aber dieses Phänomen, sich Bands zu suchen, ich meine, die letzten 2 Jahre waren jetzt dahingehend auch einfach wirklich schwierig, muss man auch so sagen. Was halt überbleibt, sind halt dann häufig die Sparten, die von Bands leben. Das heißt, während wir in Popmusik zum Beispiel irgendwie die Tendenz haben, dass da sehr viel rechnergestützt alleine passiert, stirbt natürlich die Metalband nicht aus, weil die nach wie vor im Proberaum passiert.
Ja.
Kann man natürlich auch im Rechner machen, auch mit alleine oder mit dem Kumpel, aber das ist einfach so ein Bandding, was so bleibt.
Ja.
Deswegen verschieben sich auch die Band-Conteste dahin, dass du nicht wie früher dann irgendwie, keine Ahnung, eine Reggae, eine Pop, eine Rock und eine Indie und eine Metalband hattest, sondern du hast dann heute irgendwie 4 Metalcore-Bands und noch eine andere Band.
So, ja, ne? Ja.
Das verändert sich dahin einfach. Osnabrück selber hat einfach ganz viel Veränderung dadurch erfahren, dass wir jetzt seit, ich glaube, 12, 13 Jahren, ich weiß gar nicht genau wie lange, das Institut für Musik in Osnabrück haben, wo ich jetzt mittlerweile auch seit 11 Jahren unterrichte. Da bin ich ja irgendwie als mit einem Lehrauftrag für Producing reingerutscht. Das hat irgendwie ganz viele fitte Leute einfach auch in die Stadt gezogen, wo man merkt, okay, hier gibt es jetzt einen richtigen Schwung an Musikern von überall her, die es auch ein bisschen bereichern. Hat aber so diese klassische Selfmade-Band so ein bisschen verdrängt. Also früher hatten wir, natürlich habe ich das auch mitgekriegt, so im Studium gab es auch die Bands von Musikstudenten, aber das war eher die Ausnahme. Und heute hast du halt irgendwie ganz viele Bands mit Popmusikstudenten, aber so die klassische, die klassische Rock-, Punk- oder Metal-Band voller Autodidakten, die ist so ein bisschen verdrängt worden davon.
Ja. Jetzt einmal kurz Institut für Musik, was ist das genau?
Genau, das ist angeschlossen an die Hochschule.
Okay.
Und ist quasi ein Studiengang, wo du Popmusik studieren kannst und auch Jazz oder Musical.
Ja, okay. Mhm. Osnabrück finde ich nach wie vor nochmal gute Überleitung, weil ein Punkt, den finde ich durchaus erwähnenswert hier in dem Podcast, weil der was total cool war, und ich glaube, es war eine totale Kreativzelle da auf diesem Gelände. Wir hatten gesagt, du bist ungefähr so alle 9 Jahre mal umgezogen. Du bist jetzt quasi in der Mercatorstraße, da, also quasi da, wo du jetzt bist. Davor warst du aber mit dem Studio in einem Offizierscasino einer englischen Kaserne, auch ungefähr 9 Jahre lang. Das war wirklich ein ganz eigentlich ganz eigenartige, aber ganz besondere Atmosphäre. Vermisst du das manchmal?
Nein. Also so viel hat sich letztendlich gar nicht verändert. Also es Kaserne und auf dem Berg ist ja geblieben. Ist jetzt eine andere Kaserne und ein anderer Berg. Aber was halt anders war, war, dass ich quasi mitten in einem gigantischen Proberaumzentrum war. Das heißt, der Anteil an Leuten, die dann später nochmal nach den Proben mal eben geschaut haben, ob da noch was los ist und ob es da noch einen Kaffee abzugreifen gibt, der war größer als jetzt. Viele Leute machen es aus Tradition immer noch, auch wenn sie woanders proben, aber der Kaffee fließt immer noch in Strömen.
Aber der ist schon allein, der Teppich war ja auch ein Erlebnis, ne?
Das stimmt, aber ich habe Teile davon mitgenommen.
Was war da nochmal drauf? Die englische
Krone. Die britische Krone, genau. Ja.
Wahnsinn, ja. Ne? Das war schon ein besonderes Erlebnis.
Genau, ich habe ein Stück davon ist jetzt im großen Aufnahmeraum der Schlagzeugteppich. Den habe ich ketteln lassen und ist mitgenommen. Und im Keller gibt es noch einen Aufenthaltsraum, der auch diesen Teppich hat.
Ja, geil. Ja. Wir müssen auch noch mal kurz über Podcasts sprechen, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, du bist ja, also wenn es gut klingt, liegt es vor allen Dingen an dir. Ich weiß nicht, wen es interessiert, aber ich glaube, man sollte es zumindest einmal erklären, was du tust, beziehungsweise ich finde es einfach erwähnenswert, weil wenn ich mich bei Podcasts umhöre, bin ich ehrlich gesagt offen gesprochen auch immer wieder erstaunt, welche Tonqualität zum Teil große Firmen oder auch Leute mit großer Reichweite sozusagen veröffentlichen, die definitiv jemand wie dich gebrauchen könnte. Jemand, der einfach da mal Hand anlegt. Wenn ich dir jetzt so meine zwei Tonspuren, nämlich einmal von mir und von dir oder von meinem Gast jeweils rüberschicke, vielleicht kannst du einmal so kurz erklären, was du damit machst, sodass es irgendwie so jeder halbwegs versteht.
Okay. Also rein klanglich, das ist halt die eine Ebene. Sicher zu, so deine Spur klingt meistens super. Ich kenne sie mittlerweile ja auch. Du hast meistens das gleiche Equipment im gleichen Raum. Das
ist auch die super Stimme.
Genau, ja. Natürlich. Und da gibt es so ein paar Frequenzen, wo ich ein bisschen dran rumkorrigiere. Das heißt, ich entzerre das ein bisschen und schränke es dynamisch ein. Benutze halt Kompressoren, dass es halt auch auf kleineren Systemen irgendwie immer idealerweise gleich laut klingt. Sprich, dass du es auf dem iPhone auch gut hören kannst. Die meiste Arbeit ist immer die Spur des Gastes, weil wenn die dann auch übers Netz oder übers Telefon aufgenommen ist und der Gast nicht so diszipliniert ist mit seinem Mikrofon oder es woanders liegt oder der Raum ganz fürchterlich klingt, was meistens das größte Problem ist, dann ist es häufig Schadensbegrenzung zu betreiben. Ne? Und dann schaut man halt, okay, du hast als Beispiel irgendwas im Raum, was resoniert, das versuche ich rauszuziehen. Ja, also es sind häufig so komische Mittenresonanzen von Schreibtischen und sonst was, wo ich einfach ein bisschen korrigiere, dass ich versuche, die Stimmen so anzugleichen, dass es zumindest durchhörbar bleibt. Und wenn du im Dialog bist, dass man das Gefühl hat, okay, es schreckt einen nicht jedes Mal auf, wenn gerade jemand anders spricht.
Ja, ja. Mhm. Ja, das war mir von Anfang an halt auch immer wichtig, ne? Dass ich gesagt habe, wenn wir als Musiklabel einen Podcast machen für die Musikbranche und von der Musikbranche, dann muss das natürlich auch so klingen, dass es jeder sich gerne anhört. Und ich glaube, da müssen wir uns auf die Schulter klopfen. Das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Ansonsten freue ich mich auch immer über Feedback bei allen Leuten, die hier zuhören, ob sie der Meinung sind, es kann auch was verbessert werden, aber das kann ja sowieso immer. An dieser Stelle kann ich mich auch immer noch bedanken an Antelope Audio, die uns ja auch freundlicherweise Mikrofone zur Verfügung stellen, damit es eben auch gut klingt. Genau, und so schaffen wir dann auch die bis zur Folge 100 und dann hoffentlich auch weiter, ne?
Ja, das hoffe ich auch. Also ich meine, wir sind ja mittlerweile so eingespielt. Ich weiß nicht, wann sind wir angefangen ab Folge?
Das ist eine gute Frage. 20, 30, so
irgendwann,
in den Dreh.
Genau, ja. Irgendwann bin ich ja damit angefangen. Und letzten Endes habe ich eine Vorlage, wo halt auch die Intro-Musik zum Beispiel läuft, die ich nur in der Länge anpasse und so weiter. Und irgendwann weiß man halt auch, wie es so gemeint ist, ne? Und die sollen ja auch untereinander funktionieren. Das heißt, wenn du jetzt alle 100 Podcasts hintereinander hörst, dass du das Gefühl hast, okay, es ist aus einem Guss. Das versuchen wir natürlich auch, klar.
Ja. Gibt es eigentlich noch Feedback, das du hast für mich hinsichtlich des Podcasts, inhaltlich wie technisch?
Ich finde es technisch von deiner Seite gut. Du könntest ich glaube, mit deinen Gästen könntest du strenger sein, was Sound anbelangt.
Ja, das kann natürlich sein.
Genau, also ich glaube, da sind halt Mikrofone einfach manchmal sehr weit weg oder in der falschen Position. Ja, genau. Das ist halt irgendwie, klar, wahrscheinlich muss man einfach ein paar Mal ran, aber man will ja auch den Fluss nicht unterbrechen. Ne? Also es funktioniert schon irgendwie und wir haben ja auch eine andere Anforderung als, keine Ahnung, ein Hörbuch oder sonst was, sondern du bist ja von Anfang an irgendwie dabei und ich finde es halt dann auch immer okay, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es passt irgendwie zueinander. Und man gewöhnt sich halt auch sehr schnell auch daran, wenn du weißt, es ist über ein Telefon gelaufen oder so.
Ja, ja.
Dementsprechend kann man da auch wahrscheinlich mehr verzeihen, als man das dann tut, wenn man das rein tontechnisch betrachtet.
Es ist tatsächlich so, dass die letzten zwei Jahre einfach auch dazu geführt haben, dass diese Interviews einfach auch dann übers Netz sozusagen gelaufen sind. Ne? Vorher war es eigentlich immer so das Ziel, dass man sich persönlich trifft. Das ging nun alles nicht mehr. Nun gut, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr abdriften in technische Spielereien oder Nerdtum. Ich weiß nicht so genau, ob da dann alle noch folgen. Vielleicht so zum Abschluss, gibt es noch Projekte, so die oder auch so in Bereiche, in die du dich so in Zukunft noch vortasten willst in der nahen Zukunft?
Ja, gibt es immer. Also
Verlag hat es ja eben gesagt.
Genau, Verlag ist irgendwie dran. Ich habe irgendwie letztes Jahr in der Pandemie wieder Spaß gehabt, auch klassische Musik zu schreiben, auch Orchestrierung zu machen. Ja, dieses Jahr scheint wohl so mein Metal-Jahr zu werden gerade. Ja, gerade schon irgendwie relativ viel Metal und Metalcore gemacht.
Ja, klassische Musik könnte ja auch Filmmusik dann
werden. Ja, genau. Es ist auch so dieser Sound so ein bisschen. Es gibt ein Percussion-Ensemble, für die ich ein bisschen was geschrieben habe, wo es jetzt im April auch Live-Konzerte gibt mit Orchester, wo ich ein paar Sachen gemacht habe. Das ist gerade auch was Spannendes, das lässt mich auch wahrscheinlich nie in Ruhe irgendwie und ja, da muss ich dranbleiben.
Ne? Gibt es denn so konkret noch was, wo du sagst, das sind so die Dinge oder das sind so die Medien oder das sind so die Möglichkeiten, wo ich mich weiterbilden kann, so inhaltlich für den Job oder auch inspirieren lassen kann?
Ja, es passiert nach wie vor, es ist YouTube immer noch eine große Inspiration und da gibt's halt auch eine Menge Lehrvideos. Also was für mich zum Beispiel immer cool ist und auch eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen ist, sind die Videos von Rick Beato. Mhm. Nach wie vor einfach super. Also da lerne ich halt ganz vielfältig von, keine Ahnung, Musiktheorie, über Instrumente, über Studiotechnik ganz viel. Also es ist einfach für jeden Musiker und studiointeressierten Musiker eine gute Quelle. Dann gibt es noch, oder gibt es ein paar mehr Leute, aber
okay. Ja. Ja, also du sagst so, du YouTube lässt dich dann fertig. So ein bisschen treiben, einfach ja, genau. Okay, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Für die Arbeit ja auch immer an dem Podcast.
Auch sehr gerne.
Dann schauen wir mal, wann ich das nächste Mal wieder bei dir im Studio bin.
Auch sehr gerne.
Genau. Mach's gut, ne?
Ciao.
Ciao. Wer jetzt noch Fragen, Anmerkungen oder Gästewünsche zum Redfield Podcast hat, der kann sich gerne bei uns oder auch direkt bei mir auf allen Kanälen melden. Nächsten Sonntag kommt dann das bereits angekündigte Interview mit der Deichkind-Managerin Katharina Köhler und danach, ja, kommt die Jubiläumsfolge 100. Wer uns Geschenke dazu machen möchte, kann das gern in Form von Bewertung machen. Ihr kennt das Spiel auf Apple Podcasts bzw. Spotify. Kann man Bewertung abgeben, macht davon gerne reichlich Gebrauch und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Zum Abschluss wie immer der Dank an unsere Partner Ticketmaster und Antelope Audio für den guten Klang, für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar gute Tage. Macht's gut. Ciao.